lese ich euch aus der Offenbarung 1, die Verse 10 bis 20. Es geht um die Vorstellung des Herrn Jesus Christus. Also ich lese. Ich bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Offenbarung 1, 10, folgende. Ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden in Asia: Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Da wollte ich nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den sieben Leuchtern ein, der einem Menschensohn glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und einen goldenen Gürtel um die Brust. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, seine Füße wie glänzendes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne und der sieben goldenen Leuchter, die du in meiner Rechten gesehen hast. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Amen. Das Vorwort zur Predigt oder zu diesem Text, den wir eben gehört haben. Also die Offenbarung, die heißt im Griechischen Apokalypse. Das heißt so viel wie Offenbarung. Und der Apostel Johannes war von Kaiser Domitian offensichtlich auf die heutige Ferieninsel Patmos verbannt worden. Und die Kirchenväter Justus und Origenes berichten, dass das so im letzten Jahr der Herrschaft von König oder Cäsar Domitian war. Das heißt, es war im Jahr 95 oder 96. Und der Johannes schreibt, dass er im Geist war am Tag des Herrn. Und das ist eine Redewendung für den Gottesdienst. Nebenbei, der Name Kirche kommt von diesem 10. Vers. Kirche heißt so viel wie dem Herrn gehört. Und so heißt auch der Tag des Herrn. Wenn wir im Griechischen und den Sonntag ansehen im Kalender, dann heißt der Kyriake, das heißt dem Herrn gehörend. Und so heißt er eben auch. Und von dem her hat dann die christliche Kirche ihren Namen bekommen. Sie gehört dem Herrn. Sie sollten es zumindest. Kirche heißt dem Herrn gehörend. Und was wir hier sehen, der Herr offenbart sich offenbar dem Johannes im Gottesdienst, denn er ist im Geist. Und er offenbart sich in Bildern. Und er sagt ihm, dass er das niederschreiben soll. Also er offenbart sich ihm in Bildern und auch in Symbolen. Und die stammen hauptsächlich aus dem Alten Testament. Und das Alte Testament, das kannte er. Und wenn wir das auflisten, die Offenbarung hat 404 Verse. Und 278 davon sind im Prinzip aus dem Alten Testament. Also weit mehr als die Hälfte. Frage, warum so viele Bilder und Symbole? Und die Antwort ist die, zum Schutz für die Gemeinden. Denn die standen damals unter Verfolgung und mit der Bibel nicht vertraute Person, die haben die das von den Bildern gelesen und von den Symbolen, aber sie verstanden es nicht. Da konnten sie keine Anklageschrift erheben. Da konnten sie nichts tun. Also, das ist es, das mit dem Symbolen. Also ich wurde einmal von einem Polizisten angehalten, als ich mit dem Auto unterwegs war und ging nach hinten und hat sich das Kennzeichen notiert. Dann kam er wieder nach vorne und sagte, das kostet Sie jetzt so viel und was bedeutet der Fisch da hinten auf Ihrem Auto? Ich sagte ihm, ja, der Fisch, das war das Erkennungszeichen der ersten Christen, die wurden verfolgt und sie haben dann als Symbol oder als Logo oder als Glaubensbekenntnis nur diesen Fisch irgendwo hin gemacht. Und der Fisch heißt griechisch Ichthys und das heißt abgekürzt sind es die Anfangsbuchstaben von Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Damit haben sie sich gegenseitig erkannt. Aha, sagt er. Gut. Ja, also dabei in der Offenbarung, da sehen wir viele Bilder. Und Johannes hat gewusst, was die bedeuten. Wir heutzutage, naja, wir müssen da schon etwas intensiver schauen und das tun viele nicht. Es sind auch Bilder, die aus dem Hebräischen kommen. Hebräisch ist eine bildhafte Sprache. Es sind auch aramäische Worte dabei. Und wer kann denn schon Aramäisch? Und das Griechische und die Zahlenbedeutung dieser Sprachen, ja, das, naja. Also, was ich hier sagen will, am Ende der Vorrede, der Herr offenbart sich dem Apostel im Gottesdienst. Und damit müssten wir auch rechnen, dass er sich uns im Gottesdienst offenbart. Drei Punkte. Also ich stelle euch heute vor, wie er sich selbst vorstellt. Und das heißt, erstens der herrliche Christus, zweitens der herrliche Christus tröstet. Und der dritte Punkt ist der herrliche Christus in der Mitte. Erster Punkt. Johannes schreibt, ich drehte mich um zu sehen, wer mit mir redet. Ja, so ein Umdrehen ist natürlich, das gibt's bei uns auch. Etwa wenn Jeff etwas übersetzt, wenn er Gäste hat, oder wenn Christoph der Didi etwas übersetzt, das sie nicht versteht, oder wenn Ella etwas wissen will, oder Amos Amen sagt, wenn ich gebetet habe. Also dann können wir uns auch umdrehen. Ist nicht dasselbe. Aber auch die Stimme des Herrn gibt es bei uns im Gottesdienst. Ihr müsst euch damit nicht umdrehen. Und diese Stimme ist nicht so erschreckend wie bei dem Johannes. Sie ist etwas leise durch mich und sie ist etwas lauter durch Professor Körter. Da ist die Stimme des Herrn zu hören. Also, ihr seid im Gottesdienst und hört euren Herrn und Erlöser. Dazu kommt ihr ja in den Gottesdienst. Nicht wahr? Also für Johannes, der sich als junger Mann als junger Apostel vertrauensvoll an die Brust Jesu lehnen durfte, weil er der Jüngste war, war es furchtbar, ihn so jetzt wieder zu sehen. Er hat den verherrlichten Jesus Christus gesehen und er fällt um, er ist wie tot, er ist gelähmt vor Angst. Und der verherrlichte Jesus Christus gleicht nicht dem als Mensch erniedrigten Jesus. Also der als Mensch erniedrigte Jesus, der wurde auch immer ehrfurchtsvoll angesprochen, mit Titel. Egal, ob es Fremde waren, ob es die eigenen Apostel waren, er wurde mit Titel angesprochen. Nicht nur einfach so, Jesus, tu das und dies und so weiter. Nein, er wurde ehrfurchtsvoll angesprochen. Und jetzt, als der Verherrlichte, ja, da sollte er noch ehrfurchtsvoller angesprochen werden. Nicht einfach Jesus. Kannst du nicht dies und Jesus willst du nicht und außerdem, Herr Jesus Christus, das ist sein Titel, das ist seine Stellung. Und er ist der Machthaber über Leben und Tod, Richter und Vollstrecker von Heil und von Unheil. Und er sieht so aus und ich beschreibe ihn jetzt. Vers 13, er ist mitten unter den sieben Leuchtern und gleicht einem Menschensohn. Also der Menschensohn, den kannte Johannes. Der Jesus Christus hat sich ja selbst so bezeichnet und er hat sich nicht von ungefähr so als Menschensohn bezeichnet. Der Prophet Daniel hat ihn so gesehen. In Kapitel 7, da sagt Daniel oder prophezeite, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn bis zu dem Alten und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker dienen sollten. Seine Herrschaft ist ewig und sein Königreich hat kein Ende. So sieht ihn Daniel. Und nebenbei, er hat auch gezittert, er ist aus Angst wie gelähmt zu Boden gefallen, als er ihn so sieht. Also Daniel sieht, wie er hier schreibt, Christi Himmelfahrt und sein Königreich, wie es ihm gegeben wird. Und der verherrlichte Herr ist mitten unter den sieben Leuchtern, steht da. Und die Leuchter sind seine Gemeinden, sein Königreich. Und er hat in der Gemeinderede eben versprochen, dass er in ihrer Mitte ist. Er hat seine Gemeinden in seiner menschlichen Erniedrigung erlöst und er beherrscht sie in seiner göttlichen Verherrlichung. Das ist hier der Anfang. Also, wo ist er? Wo herrscht er? Antwort. Hier, in seinen Gemeinden. Und dann wird er beschrieben, sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Also so mit weißen Haaren hat Johannes ihn schon früher gesehen, und zwar mit dem Petrus und dem Jakobus zusammen auf dem Berg der Verklärung sozusagen. Matthäus 17 berichtet ausführlich davon, da Gott seinen Sohn, der jetzt Richtung Jerusalem geht, um für die Seinen zu sterben, um sich dort kreuzigen zu lassen, für seine Jünger, da Gott ihn noch einmal kurz gezeigt, wie er dann aussehen wird in seiner Verherrlichung. Und ja, wenn wir das lesen, dann sehen wir wieder die, also Petrus ist dabei und er redet Topfen, er hat es nicht ganz verstanden, aber er schreibt dann in seinem Brief, danach, da sahen wir ihn, den Verherrlichten. Nebenbei, die Daniel hat ihn auch als Verherrlichten gesehen. Auch Jesaja hat ihn so gesehen, als Gott ihm in Kapitel 6 erscheint. Und wie gesagt, Daniel und Jesaja und die Apostel, als sie ihn verherrlicht sahen, da sind sie zu Tode erschrocken. Ach, wenn wir den Jesus sehen, Bilder von ihm, das ist er nicht, der jetzt ist. Jetzt ist er der Verherrlichte. Also die Bilder von Jesus, naja, das ist er nicht mehr. Und wir sollen ihn auch als Verherrlichten sehen. Und er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Die Sterne, die der herrliche, herrschende Christus in der Hand hält, sind seine Prediger. Das wird erklärt. Das Schwert aus seinem Mund, das ist zweischneidig. Es ist Gesetz und Evangelium, oder ihr habt es vorhin gehört, Gebote und Evangelium. Und die Pfarrer unserer Kirche verpflichten sich, beides zu predigen, beides zu verkünden. Und ihr erlebt das eben wie vorhin, wenn wir Gebote und Evangelium zu Beginn des Gottesdienstes darlegen. Das ist Gesetz und das ist Evangelium. Der Herr Jesus hat's gehalten für uns. Das haben wir. Wir verpflichten uns darauf. Nicht nur einfach den lieben Jesus und den lieben Gott einfach, wie er ist, klar sagen, was Sache ist. Dazu sind wir verpflichtet. Und wenn wir den Herrn Jesus als Herrn bekennen, dann meinen wir jetzt den Verherrlichten. Und ja, das sind die Bilder, die Johannes gesehen hat. Und wie gesagt, Daniel hat das ebenso gesehen. Und Jesaja ähnlich. Und ja, so sieht er aus. Zweiter Punkt. Der herrliche Christus, er tröstet. Da steht in den Versen 17 bis 18, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes bei mir. Also der Johannes fällt wie gelähmt, wie tot um. Aber das fürchte dich nicht, ist dann tröstlich. Denn es heißt so viel wie, ich habe deine Sünden ja auf mich genommen. Und das ist, es gibt Gründe, warum der Johannes so umfällt. Also da begegnet ihm der, den er kannte, aber in einer furchtbaren Gestalt. Groß, herrlich. Also mein Nachbar hat einen tollkühnen Pitbull und er ist wirklich tollkühn. Aber wenn uns auf der Straße ein Lastwagen entgegenkommt, dann drängelt sich der Pitbull an meine Beine. Ist zu groß, zu schrecklich für ihn. Und es ist dann für sich nur natürlich, wenn man vor etwas Fremdem erschrickt. Das ist normal. Und ja, da gibt es an für sich vieles, was uns Angst machen kann, dass wir an für sich nicht in der Hand haben oder nicht bewältigen können. Es gibt vieles in unserem Leben. Er aber sagt, ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Ich habe die Macht. Und er sagt in Johannes 10 auch zu den Seinen, die meinen hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also da ist die Hand, wie er sie dem Johannes auflegt, durchaus Trost. Er passt auf mich und da fährt der Zug drüber. Er passt auf mich auf. Und er hat alle Macht der Welt. Ja, das ist das eine. Das vor dem Fremden kann man durchaus erschrecken, aber tröstlich Ehe. Er hat seine Hand ausgestreckt und ich bin in seiner Hand. Das zweite, weswegen Johannes erschrickt, das ist viel wesentlicher. Er erkennt sich selbst als Sünder. Jetzt ist er schon so lange ein Christ, ein Apostel, ist schon so alt und bewährt, aber sein Herz ist immer noch so ein verdammtes Biest. Das will nicht immer so, wie Gott es will. Da steckt noch einiges im Argen. Das ist etwas, was auch Paulus als alter Apostel von sich selbst schreibt. 1. Timotheus 1,15. Ich bin der größte Sünder. Schreibt am Ende seines Lebens. Nicht wahr? Ich bin's. Selbsterkenntnis, Sündenerkenntnis, das ist das, was man gegenüber Gott und Gottes Wort empfinden kann. Aber, ja, unser Glaubensbekenntnis sagt das auch im ersten Artikel, dass man sich vor Gottes Wort fürchten soll, dass man vor ihm erschrickt. Denn es steckt ja Gott dahinter. Gut, Johannes ist erschrocken. Die anderen auch. Aber er sagt dann, ich war tot und lebe ewig und habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Und er legt eben die Hand auf. Für Totenreich steht hier das griechische Wort Hades. Hades war ein Gott. Und sein Reich war eben das Totenreich. Es gibt da Theologien mit einigen Behauptungen, wo denn die Seele der Verstorbenen hingeht. Also die altgriechische Mythologie sagt, sie gehen alle ins Reich des Hades, ins Totenreich. Römisch-katholische Theologie sagt, sie gehen mehr oder weniger ins Fegefeuer. Der Jesus sagt, alle gehen entweder ins Paradies oder in die Hölle. Und ja, im Glaubensbekenntnis, im Apostolischen sagen wir hinab, dass sagen wir von ihm, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Das heißt so viel wie er hat den Tod besiegt. Der Lohn der Sünde oder das Ergebnis der Sünde ist einfach der Tod. Aber der Herr Jesus hatte eben keine Sünde. Und so konnte ihn der Tod auch nicht festhalten. Der Jesus hat ihm die Schlüssel abgenommen. Er ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Er hat die Schlüssel. Nebenbei ergibt die Schlüssel Gewalt auch seiner Gemeinde. Die kann binden und erlösen. Das heißt, in die Gemeinde aufnehmen. Damit sind sie von ihren Sünden gelöst, erlöst oder binden. Sie aus der Kirche ausstoßen, damit sind sie an ihre Sünden gebunden und gehen verloren. Jetzt hier, der Herr Jesus, ich habe die Schlüssel, ich habe die Macht, fürchte dich nicht, Hand auf dich, fürchte dich nicht, selbst wenn du stirbst, dann bist du bei mir im Paradies. Das sagt er zu den Seinen. Das hat er auch zu dem Verbrecher am Kreuz gesagt. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist tröstlich. Dritter Punkt, der herrliche Christus in der Mitte. Da steht in Vers 20, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter, das ist das. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Also die Offenbarung wird ja als Buch mit sieben Siegeln bezeichnet und hier kommen die Siegel denn doch ein wenig vor und wir entschlüsseln sie. Es wird entschlüsselt, was die sieben Sterne sind und was die sieben Leuchter sind. Also die einzelnen Briefe des Herrn Jesus, die gehen zuerst an die Engel der Gemeinde. Und Engel ist das Wort für Bote. Und es ist wohl besser, wenn man hier im Deutschen als Bote das Wort Bote gebraucht. Die Engel können auch Botschafter der Regierung sind, werden im Griechischen auch als Engel bezeichnet. Und also das Wort Bote, das kommt denn doch häufig vor. Und nebenbei nirgends in der Bibel haben die Engel Flügel, also wo das Wort Bote steht, die haben keine Flügel. Die Cherubim, die Jesaja sieht, die haben Flügel, aber die werden als Cherubim bezeichnet. Die Boten haben keine Flügel. Und die Botschaft des Herrn Jesus Christus geht zuerst an die Prediger der Gemeinden. Und die sollen das dann weitersagen an die Gemeinden. Die Boten, die Engel, die Sterne, das sind die Diener der Gemeinden, die Minister Verbi Divini, die Diener am Wort Gottes. Und sie sollen das Wort des Herrn ausleben und auslegen. Gottes Wort ist ja nicht immer unbedingt so glasklar und verständlich. Und manche verstehen es zwar, aber sie wollen es nicht tun. Und dann sagen sie, sie verstehen es halt nicht. Und es ist so schwer verständlich. Die Diener von Gottes Wort sollen es recht ausleben und recht auslegen. Denn sie empfangen laut dem Jakobusbrief ein schwereres, strengeres Urteil von Gott. Und wenn sie gut tun, sollen sie auch dafür geehrt werden. Denn sie sind von Gott gesetzte Sterne zur Orientierung für die Gemeinde. Und ja, Sterne, also Gott hat in Genesis 1,14 die Sterne zur Orientierung an den Himmel gesetzt. Und man kann sich auch nach ihnen orientieren. An den Predigern soll man sich auch orientieren können. Das ist ihre Verantwortung. Jetzt die sieben Leuchter, die ihr erwähnt. Also das sind die sieben Gemeinden. Und die kannte Johannes, denn der siebenarmige Leuchter, der stand im Tempel in Jerusalem, damals schon nicht mehr, denn der Feldherr Titus, späterer Kaiser, hat ihn 70 nach Christus aus dem brennenden Tempel gerettet und ihn nach Rom getragen, als Siegesbeute. Und das Bild, das ihr seht, das ist der Triumphbogen von Titus, der steht in Rom, ist immer noch zu sehen. So sah der goldene Tempel aus. Und dieser Leuchter war ein Symbol für die Gemeinde, für Gottes Gegenwart in seiner Gemeinde. Dafür war er ein Symbol. Gut, die Juden hatten jetzt nach 70 nach Christus haben sie kein Symbol mehr für die Gegenwart Gottes. Natürlich haben sie diesen Leuchter wieder nachgebaut aus reinem Gold. Man kann ihn unter Umständen auch sehen, wenn sie es zulassen. Aber dass sie diesen Leuchter nachgebaut haben, das bringt noch nicht Gott wieder in ihre Mitte. Dazu braucht es schon mehr als ein Symbol. Wer bringt Gott in ihre Mitte? Das ist der Herr Jesus Christus. Er bringt Gott in ihre Mitte. Und er ist selbst in ihrer Mitte, wie er es eben zugesagt hat. Das ist hier symbolisch dargestellt, von Johannes aufgeschrieben, und das ist etwas für uns. Ich komme schon zum Schluss. Erstens, Jesus war als Mensch ein Herr, der herrlich über jede Sünde regierte. Er hatte keine Sünde, er stand darüber. Er hat sich nur zuletzt in seinem Leben unter die Sünde gebeugt, und zwar nicht für sich selbst, sondern für die Sein. Er hat die Sünde des Sein auf sich genommen. Zweiter Punkt, er war als dienender Menschensohn schon ein Tröster. Und er ist es jetzt als herrlicher Gottessohn noch mehr. Seine Praxis ist seine Gemeinde, in der herrscht er und heilt er. Amen.